Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Geboren wurde ich im Jahr 1914 in Wien, damals noch Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie. Mein eigentlicher Name war Hedwig Eva Maria Kiesler. Ich wuchs in einer wohlhabenden jüdischen Familie auf. Mein Vater war Bankdirektor, meine Mutter Pianistin. Schon früh war mein Leben von Gegensätzen geprägt. Einerseits gab es Musik, Kunst und gesellschaftliche Eleganz. Andererseits interessierten mich Dinge, die viele Menschen bei einem jungen Mädchen jener Zeit nicht erwarteten. Technik, Maschinen und logisches Denken. Besonders mein Vater prägte mich stark. Wenn wir gemeinsam durch Wien spazierten, erklärte er mir ständig, wie Dinge funktionieren. Straßenbahnen, Druckmaschinen, Motoren oder Fabrikanlagen. Er zeigte mir nicht nur die Oberfläche, sondern die Mechanik dahinter. Ich stellte unzählige Fragen und wollte immer verstehen, warum etwas funktioniert. Diese Neugier blieb mein ganzes Leben lang. Meine Mutter dagegen brachte mir Kultur und Disziplin näher. Sie förderte meine künstlerische Seite und sorgte dafür, dass ich Musikunterricht bekam. Dadurch lernte ich früh, wie wichtig Auftreten und Wirkung auf andere Menschen sein können. In Wien bewegten sich viele Menschen in eleganten Kreisen. Kunst, Theater und Musik gehörten zum Alltag. Schon als junges Mädchen zog mich die Welt des Films magisch an. Kino wirkte damals modern, glamourös und grenzenlos. Ich wollte Teil davon werden. Dabei half mir natürlich mein Aussehen. Schon früh bemerkten Menschen meine außergewöhnliche Schönheit. Oft wurde zuerst darüber gesprochen, bevor überhaupt jemand meine Persönlichkeit wahrnahm. Das störte mich manchmal, denn ich wollte nicht nur hübsch wirken, ich wollte ernst genommen werden. Als Jugendliche begann ich Schauspielunterricht zu nehmen und erhielt bald erste kleinere Rollen. Die Filmindustrie jener Zeit entwickelte sich rasant. Tonfilme wurden populär und neue Stars entstanden beinahe über Nacht. Auch ich wollte Erfolg. Ich war ehrgeizig und wusste, dass ich mehr erreichen konnte als ein gewöhnliches Leben in Wien. Gleichzeitig spürte ich bereits die politischen Spannungen in Europa. Die Welt veränderte sich langsam, auch wenn viele Menschen noch hofften, alles würde stabil bleiben. Doch für mich stand zunächst etwas anderes im Mittelpunkt: meine Karriere. Mit 16 Jahren begann ich ernsthaft für Filmproduktionen zu arbeiten. Ich lernte Regisseure, Schauspieler und Produzenten kennen. Schnell merkte ich, wie hart diese Branche sein konnte. Schönheit öffnet Türen, aber sie machte Menschen auch austauschbar. Ich wollte mehr sein als nur ein hübsches Gesicht. Und genau dieser Wunsch sollte mein gesamtes Leben bestimmen. Damals ahnte jedoch niemand, dass aus dem jungen Mädchen aus Wien nicht nur ein Filmstar werden würde, sondern auch eine Erfinderin, deren Ideen Jahrzehnte später die moderne Technik verändern sollten. Meine ersten Jahre in der Filmwelt waren aufregend und anstrengend zugleich. Ich war jung, ehrgeizig und wollte unbedingt erfolgreich werden. In Wien und später auch in Berlin bekam ich kleinere Rollen und lernte schnell, wie die Filmindustrie funktioniert. Regisseure achteten auf Aussehen, Ausstrahlung und Präsenz. Wer auffiel, bekam Chancen. Und ich fiel auf. Viele beschrieben mich als außergewöhnlich schön. Produzenten sahen in mir eine Frau, die auf der Leinwand sofort Aufmerksamkeit erzeugt. Anfangs half mir das enorm. Türen öffneten sich schneller, Einladungen kamen von selbst und mein Name wurde langsam bekannter. Doch Schönheit hatte auch eine Schattenseite. Oft interessierten sich Menschen nur für mein Äußeres. Kaum jemand fragte nach meinen Gedanken oder Interessen. Ich merkte früh, dass viele Männer in der Branche glaubten, eine attraktive Schauspielerin könne nicht gleichzeitig intelligent sein. Das machte mich wütend. Ich begann noch härter zu arbeiten. Ich wollte beweisen, dass ich mehr bin als ein hübsches Gesicht vor der Kamera. Deshalb beobachtete ich erfahrene Schauspieler genau, lernte Texte präzise und versuchte, jede Rolle ernst zu nehmen, Mit jedem Film wurde ich sicherer. Gleichzeitig entwickelte sich Europa in eine gefährliche Richtung. Politische Spannungen nahmen zu, radikale Bewegungen wurden stärker und viele Menschen spürten, dass schwere Zeiten bevorstanden. Doch in der Welt des Films versuchte man oft, diese Realität auszublenden. Dort zählte Glamour. Und genau in dieser Zeit erhielt ich die Rolle, die mein Leben für immer verändern sollte. Der Film hieß Ekstase. Heute gilt er als Filmklassiker, doch damals sorgte er für einen internationalen Skandal. Der Grund war einfach. Der Film zeigte Szenen, die für die damalige Zeit als schockierend galten. Plötzlich sprach ganz Europa über mich. Mein Name wurde bekannt. Manche bewunderten mich, andere verurteilten mich. Zeitungen diskutierten über Moral, Kunst und Grenzen im Kino. Für viele konservative Menschen war der Film ein Skandal. Für andere war er mutig und modern. Für mich bedeutete er vor allem eines: Berühmtheit. Doch diese Berühmtheit hatte ihren Preis. Ich wurde plötzlich überall erkannt und oft auf den Film reduziert. Viele Menschen sahen nicht mehr die Schauspielerin, sondern nur noch das Symbol des Skandals. Das belastete mich. Gleichzeitig öffnete der Erfolg neue Türen. Wohlhabende und einflussreiche Männer interessierten sich plötzlich für mich. Einer von ihnen sollte mein Leben besonders stark beeinflussen. Fritz Mandl, ein mächtiger österreichischer Waffenfabrikant, reich, einflussreich und besessen von Kontrolle. Damals glaubte ich noch, seine Aufmerksamkeit würde mir Sicherheit und Stabilität geben. In Wahrheit begann damit jedoch eine Zeit, die mich beinahe zerstören sollte. Als ich Fritz Mandl kennenlernte, wirkte er zunächst beeindruckend. Er war reich, erfolgreich und bewegte sich in den höchsten gesellschaftlichen Kreisen Europas. Politiker, Militärs und Unternehmer gingen bei ihm ein und aus. Für eine junge Schauspielerin schien dieses Leben glamourös und sicher. Doch der Schein täuschte. Im Jahr 1933 heiratete ich ihn. Nach außen wirkte unsere Ehe perfekt. Luxuriöse Häuser, elegante Empfänge und Reisen durch Europa. Viele Menschen beneideten mich um dieses Leben. In Wahrheit fühlte ich mich immer mehr wie eine Gefangene. Fritz Mandl war extrem kontrollierend und eifersüchtig. Besonders der Film Ekstase machte ihn wütend. Er versuchte sogar, Kopien des Films aufzukaufen, um ihn verschwinden zu lassen. Für ihn sollte ich nicht Schauspielerin oder unabhängige Frau sein. Ich sollte Besitz sein. Je länger die Ehe dauerte, desto stärker wurde die Kontrolle. Ich durfte kaum allein unterwegs sein und wurde ständig überwacht. Mein Leben bestand aus gesellschaftlichen Veranstaltungen, bei denen mächtige Männer über Politik, Waffen und Krieg sprachen. Europa wurde zu dieser Zeit immer gefährlicher. Der Nationalsozialismus gewann an Macht, Spannungen zwischen Ländern nahmen zu und viele reiche Industrielle verdienten enorme Summen mit Waffenproduktion. Fritz Mandl gehörte genau zu dieser Welt. Und obwohl ich mich oft einsam fühlte, begann ich dort etwas Wichtiges zu lernen. Ich hörte aufmerksam zu. Bei Geschäftsessen und Treffen sprachen Militärs und Ingenieure über neue Waffensysteme, Funktechnik und Steuerungen. Viele hielten mich lediglich für eine schöne Frau am Tisch und achteten nicht darauf, dass ich jedes Detail aufnahm. Doch ich verstand mehr, als sie glaubten. Besonders Funksteuerungen und Torpedotechnik faszinierten mich. Damals konnte feindlicher Funk relativ leicht gestört oder abgefangen werden. Dieses Problem blieb in meinem Kopf hängen. Noch wusste ich nicht, wie wichtig diese Gedanken später werden würden. Zunächst wollte ich nur eines: frei sein. Mit den Jahren wurde mir klar, dass ich diese Ehe verlassen musste. Doch das war schwierig. Fritz Mandl hatte Einfluss, Geld und Kontakte. Außerdem wurde Europa immer instabiler, besonders für jüdische Familien wie meine. Ich begann, meine Flucht zu planen. Schließlich gelang es mir tatsächlich, aus diesem kontrollierten Leben zu entkommen. Verschiedene Geschichten erzählen später von Verkleidungen und heimlichen Reisen. Sicher ist nur, ich verließ Österreich und ließ mein altes Leben hinter mir. das war riskant. Aber es war die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Denn meine Flucht führte mich schließlich nach London. Und dort wartete bereits die nächste große Wendung auf mich: Hollywood. Nachdem ich Europa verlassen hatte, begann für mich ein völlig neues Leben. Ich reiste zunächst nach London. Dort war ich weit entfernt von der Kontrolle meines Ehemanns, aber gleichzeitig auch unsicher, wie es weitergehen würde. Europa bewegte sich immer stärker auf einen Krieg zu und viele Menschen versuchten bereits, dem Kontinent zu entkommen. Auch ich wusste, ich musste neu anfangen. In London traf ich einen Mann, der mein Leben erneut verändern sollte: Louis B. Mayer, den mächtigen Chef des Filmstudios MGM. Er war einer der einflussreichsten Männer Hollywoods und ständig auf der Suche nach neuen Stars. Anfangs verlief unser Treffen nicht besonders erfolgreich. Er bot mir einen Vertrag an, den ich für zu schlecht hielt. Also lehnte ich ab. Für viele junge Schauspielerinnen wäre das undenkbar gewesen. Doch ich wollte mich nicht unter Wert verkaufen. Das beeindruckte ihn. Schließlich reiste ich mit ihm auf demselben Schiff in die Vereinigten Staaten. Während der Überfahrt sprach ich immer wieder mit ihm über Filme, Rollen und meine Vorstellungen. Am Ende der Reise hatte sich alles verändert. Ich bekam einen deutlich besseren Vertrag und einen neuen Namen. Aus Hedwig Kiesler wurde Hedy Lamarr. Hollywood liebte neue Geschichten und große Inszenierungen. Eine schöne Schauspielerin aus Europa mit geheimnisvoller Ausstrahlung passte perfekt in diese Welt. MGM begann sofort damit, mich als elegante und exotische Filmikone aufzubauen. Schon kurz nach meiner Ankunft erhielt ich erste Rollen. Das amerikanische Publikum reagierte begeistert auf mich. Viele Menschen hatten mich zuvor nie gesehen und Hollywood wusste genau, wie man aus einer Person einen Mythos macht. Fotoshootings, Interviews und glamouröse Auftritte gehörten plötzlich zu meinem Alltag. Mein Leben wirkte wie ein Traum. Große Filmsets, luxuriöse Veranstaltungen und Begegnungen mit den berühmtesten Menschen der Welt. Doch hinter dieser glänzenden Oberfläche blieb ein Problem bestehen. Die meisten Menschen unterschätzten mich weiterhin. Für Hollywood war ich vor allem die schönste Frau der Welt. Dieses Image brachte Erfolg, aber es engte mich auch ein. Produzenten konzentrierten sich oft stärker auf mein Aussehen als auf meine Fähigkeiten oder Interessen. Ich spielte mit. Denn ich verstand inzwischen, wie diese Industrie funktioniert. Schönheit war in Hollywood eine Währung und ich wusste, wie man sie nutzt. Trotzdem dachte ich oft an etwas anderes, an Technik, an Ideen, an die Dinge, die ich während meiner Ehe in Europa gehört hatte. Während andere Stars-Partys feierten, saß ich manchmal zu Hause und beschäftigte mich mit technischen Konzepten oder las über Wissenschaft. Das wirkte ungewöhnlich. Doch genau diese Seite meines Lebens sollte später wichtiger werden als jede Filmrolle. Zunächst jedoch begann mein Aufstieg in Hollywood. Und dieser Aufstieg machte mich endgültig weltberühmt. In den 40er Jahren erreichte meine Karriere ihren Höhepunkt. Hollywood war damals die mächtigste Filmindustrie der Welt. Millionen Menschen gingen ins Kino und Stars wurden beinahe wie Könige behandelt. Genau in dieser Zeit entwickelte sich auch mein Name zu einer Marke: Hedy Lamarr. Die Studios präsentierten mich als geheimnisvolle Schönheit aus Europa. Dunkle Haare, elegante Kleidung und ein kühler Blick wurden zu meinem Markenzeichen. Viele Männer bewunderten mich. Frauen orientierten sich an meinem Stil und Zeitungen schrieben ständig über mein Privatleben. Doch ich wollte mehr als nur Bewunderung, ich wollte ernst genommen werden. Trotzdem verstand ich, dass Hollywood nach bestimmten Regeln funktionierte. Produzenten entschieden, wie ein Star wahrgenommen wird. Oft bekam ich Rollen, die vor allem meine Schönheit betonten. Exotische Frauen, elegante Verführerinnen oder geheimnisvolle Persönlichkeiten. Manchmal frustrierte mich das, denn ich wusste, dass ich mehr konnte, aber gleichzeitig war mir klar, Erfolg in Hollywood bedeutet auch Anpassung. Also nutzte ich die Möglichkeiten, die ich bekam. Und diese Möglichkeiten wurden größer. Ich spielte in erfolgreichen Filmen mit berühmten Schauspielern und arbeitete mit bekannten Regisseuren zusammen. Besonders Filme wie Samson and Delilah machten mich weltweit noch populärer. Mein Gesicht wurde international bekannt. Plötzlich war ich überall. Auf Magazincovern, in Zeitungen, auf Werbeplakaten. Viele Menschen hielten mein Leben für perfekt. Doch hinter den Kulissen war Hollywood oft oberflächlich und brutal. Studios kontrollierten das Image ihrer Stars sehr genau. Beziehungen, Kleidung und öffentliche Auftritte wurden genau beobachtet. Fehler konnten Karrieren zerstören. Ich lernte, vorsichtig zu sein. Gleichzeitig begann der Zweite Weltkrieg Europa und große Teile der Welt zu erschüttern. Für mich war das besonders schwer zu beobachten. Viele Menschen in Österreich und Europa litten unter Krieg und Verfolgung. Als jüdischstämmige Frau wusste ich genau, wie gefährlich die Situation geworden war. Ich wollte helfen. Doch ich wollte nicht nur Geld spenden oder öffentliche Auftritte machen. Ich wollte etwas Sinnvolles beitragen. Etwas, das wirklich helfen könnte. Dabei erinnerte ich mich an Gespräche aus meiner Zeit mit Fritz Mandl, an Funktechnik, an militärische Probleme, an gesteuerte Torpedos, deren Signale leicht gestört werden konnten. Diese Gedanken ließen mich nicht mehr los. Während Hollywood mich als Filmikone feierte, arbeitete ich heimlich an technischen Ideen. Für viele Menschen wirkte das absurd. Eine Schauspielerin als Erfinderin? Damals konnten sich das nur wenige vorstellen. Doch genau dort begann der vielleicht wichtigste Teil meines Lebens. Nicht vor der Kamera, sondern an einem Schreibtisch voller technischer Skizzen und Ideen. Während Hollywood mich als Filmstar feierte, beschäftigte mich etwas völlig anderes. Der Krieg. Europa stand in Flammen, Millionen Menschen litten und die moderne Technik wurde immer stärker für militärische Zwecke eingesetzt. Ich dachte oft an die Gespräche zurück, die ich während meiner Ehe mit Fritz Mandl gehört hatte. Damals hatten Militärs und Ingenieure über Waffensteuerung und Funktechnik gesprochen. Ein Problem blieb mir besonders im Kopf. Funkgesteuerte Torpedos konnten leicht gestört werden. Wenn ein Gegner das Signal blockierte oder abfing, verlor die Waffe ihre Kontrolle. Für mich war klar, dieses Problem musste lösbar sein. Gemeinsam mit dem Komponisten George Antheil begann ich an einer Idee zu arbeiten. Das wirkte zunächst ungewöhnlich. Eine Schauspielerin und ein Musiker als technische Entwickler. Doch genau deshalb dachte vielleicht niemand an uns. Wir entwickelten ein System, bei dem Funkfrequenzen ständig wechseln sollten. Dadurch sollte verhindert werden, dass ein Signal einfach gestört oder abgefangen werden kann. Heute nennt man dieses Prinzip Frequenzsprungverfahren. Damals war die Idee revolutionär. George Antheil brachte dabei sein Wissen über automatische Klaviersysteme ein. Diese Instrumente arbeiteten mit synchronisierten Rollen und wechselnden Abläufen. Gemeinsam übertrugen wir dieses Prinzip auf Funktechnik. Im Jahr 1942 erhielten wir tatsächlich ein Patent. Für mich war das ein besonderer Moment. Nicht wegen Ruhm oder Geld, sondern weil ich beweisen wollte, dass ich mehr bin als ein Filmstar. Ich wollte zeigen, dass Kreativität und Intelligenz keine Grenzen haben. Doch die Reaktion war enttäuschend. Das US-Militär zeigte kaum Interesse an unserer Idee. Viele Verantwortliche konnten sich nicht vorstellen, dass eine Schauspielerin eine technisch relevante Erfindung entwickelt haben könnte. Statt unsere Technik einzusetzen, bat man mich lieber, durch öffentliche Auftritte Geld für Kriegsanleihen zu sammeln. Das tat ich auch. Ich reiste durch die Vereinigten Staaten, hielt Veranstaltungen ab und unterstützte die Kriegsbemühungen. Gleichzeitig blieb jedoch das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Unsere Erfindung verschwand zunächst in Schubladen. Jahrzehntelang, trotzdem bereute ich nichts. Ich wusste, dass die Idee gut war, vielleicht ihrer Zeit sogar voraus. Damals ahnte ich jedoch nicht, wie wichtig dieses Konzept später einmal werden würde. Denn viele Jahre später griff die moderne Technik genau dieses Prinzip wieder auf. WLAN, Bluetooth, Mobilfunk. All diese Technologien basieren teilweise auf Ideen, die George Antheil und ich während des Krieges entwickelt hatten. Doch zu dieser Zeit wusste das fast niemand. Für die Öffentlichkeit blieb ich weiterhin vor allem eines: Hedy Lamarr, Hollywoodstar und Symbol für Schönheit. Und genau das machte mein Leben immer komplizierter. Je berühmter ich wurde, desto schwieriger wurde mein Leben hinter den Kulissen. Nach außen wirkte alles glamourös: Filme, elegante Kleider, Fotografen und Premieren. Menschen sahen eine Frau, die scheinbar alles hatte: Schönheit, Geld und weltweiten Ruhm. Doch die Realität war komplizierter. Hollywood konnte Menschen groß machen und gleichzeitig isolieren. Viele Beziehungen in dieser Welt waren oberflächlich. Vertrauen war selten. Jeder wollte etwas von dir, solange du erfolgreich bist. Auch mein Privatleben wurde immer turbulenter. Ich heiratete mehrfach, doch keine dieser Beziehungen brachte mir langfristig Ruhe oder Stabilität. Oft fühlte ich mich missverstanden. Männer bewunderten mein Aussehen, aber nur wenige interessierten sich wirklich für meine Gedanken oder Interessen. Das verletzte mich, denn ich hatte mein ganzes Leben versucht zu beweisen, dass ich mehr bin als ein schönes Gesicht. Trotzdem blieb genau dieses Bild ständig an mir haften. Mit den Jahren begann sich auch Hollywood zu verändern. Neue Stars kamen nach, Studios verloren langsam an Macht und Rollenangebote wurden weniger bedeutend. Für Schauspielerinnen war das Älterwerden in Hollywood besonders hart. Die Industrie lebte von Jugend und Perfektion. Ich spürte diesen Druck deutlich. Gleichzeitig erhielt meine technische Arbeit weiterhin kaum Aufmerksamkeit. Viele Menschen wussten nicht einmal, dass ich eine Erfindung patentiert hatte. Andere hielten es für eine kuriose Nebengeschichte. Das frustrierte mich, denn tief in mir wusste ich, dass diese Idee wichtig war. Vielleicht wichtiger als viele Filme, in denen ich gespielt hatte. Doch Anerkennung blieb aus. Dadurch zog ich mich immer stärker zurück. Ich lebte zeitweise zurückgezogen und vermied große öffentliche Auftritte. Die Frau, die einst zu den berühmtesten Schauspielerinnen der Welt gehörte, wurde zunehmend einsamer. Ruhm schützt nicht vor Einsamkeit. Manchmal verstärkt er sie sogar. Trotz allem blieb ich stolz auf meinen Weg. Ich hatte Europa verlassen, Hollywood erobert und Ideen entwickelt, die ihrer Zeit weit voraus waren. Auch wenn viele Menschen das damals noch nicht verstanden. Die Jahre vergingen. Und langsam begann sich die Welt technisch zu verändern. Computer, moderne Funktechnik und drahtlose Kommunikation wurden immer wichtiger. Genau in dieser Zeit erinnerte man sich plötzlich wieder an ein altes Patent aus den 40er Jahren. Mein Patent. Zum ersten Mal begann die Öffentlichkeit zu erkennen, dass hinter Hedy Lamarr vielleicht mehr steckte als nur ein Filmstar. Viel mehr. Viele Jahre lang glaubten die meisten Menschen, meine wichtigste Leistung seien meine Filme gewesen. Doch mit der Zeit änderte sich das langsam. In den 80er und 90er Jahren entwickelte sich die moderne Kommunikationstechnologie rasant weiter. Computer wurden wichtiger, drahtlose Netzwerke entstanden und neue Formen der Funkübertragung verbreiteten sich weltweit. Und plötzlich tauchte ein alter Name wieder auf: mein Patent. Ingenieure und Techniker erkannten zunehmend, dass das Frequenzsprungverfahren, das George Antheil und ich während des Zweiten Weltkriegs entwickelt hatten, eine wichtige Grundlage moderner Kommunikationstechnologien war. WLAN, Bluetooth, Mobilfunk. Viele dieser Systeme nutzen ähnliche Prinzipien, um Signale stabil und sicher zu übertragen. Genau das hatten wir Jahrzehnte zuvor beschrieben. Für mich war das ein seltsames Gefühl. Einerseits freute ich mich natürlich darüber, dass unsere Idee endlich ernst genommen wurde. Andererseits fragte ich mich oft, warum das so lange gedauert hatte. Vielleicht lag es daran, wer ich war: eine Schauspielerin. Viele Menschen hatten nie erwartet, dass sich hinter meinem Aussehen technisches Verständnis und echte Neugier verbergen könnten. Genau dieses Vorurteil hatte mich mein ganzes Leben begleitet. Doch nun begann sich das Bild langsam zu verändern. Immer mehr Artikel und Dokumentationen beschäftigten sich nicht nur mit meiner Karriere in Hollywood, sondern auch mit meiner Arbeit als Erfinderin. Menschen entdeckten plötzlich eine zweite Seite meines Lebens, die jahrzehntelang kaum beachtet worden war. Das bedeutete mir viel. Im Jahr 1997 erhielt ich schließlich gemeinsam mit George Antheil den Electronic Frontier Foundation Pioneer Award. Zum ersten Mal bekam unsere Arbeit offizielle Anerkennung aus der Technikwelt. Endlich! Ich war zu diesem Zeitpunkt bereits älter und lebte sehr zurückgezogen. Große öffentliche Auftritte machte ich kaum noch. Trotzdem erreichte mich diese Anerkennung emotional stärker als viele Filmpreise zuvor. Denn hier ging es nicht um Schönheit, hier ging es um Ideen. Rückblickend wurde mir klar, wie sehr mein Leben aus Gegensätzen bestanden hatte. Glamour und Einsamkeit, Filmwelt und Technik, Bewunderung und Unterschätzung. Vielleicht machte genau das meine Geschichte besonders. Ich war nie nur Schauspielerin und nie nur Erfinderin, ich war beides. Und langsam begann die Welt das endlich zu verstehen. Mit zunehmendem Alter zog ich mich immer stärker aus der Öffentlichkeit zurück. Die Frau, die einst auf roten Teppichen fotografiert wurde und zu den berühmtesten Gesichtern Hollywoods gehörte, lebte nun ruhig und abgeschieden. Ich gab kaum noch Interviews und zeigte mich selten bei Veranstaltungen. Viele Menschen verstanden das nicht. Doch Ruhm verändert sich mit den Jahren. Anfangs wirkt er aufregend und mächtig. Später kann er anstrengend werden. Besonders dann, wenn Menschen vor allem eine Rolle oder ein Bild sehen, aber nicht den eigentlichen Menschen dahinter. Genau dieses Gefühl begleitete mich lange. Ich hatte Jahrzehnte damit verbracht, gegen Vorurteile anzukämpfen, gegen die Vorstellung, dass Schönheit und Intelligenz nicht zusammenpassen würden, gegen Menschen, die mich unterschätzten, noch bevor ich überhaupt sprechen konnte. Trotzdem begann sich mein Bild in der Öffentlichkeit langsam zu verändern. Immer mehr junge Menschen entdeckten meine Geschichte neu. Nicht nur wegen Hollywood, sondern wegen meiner technischen Arbeit. Besonders Frauen in Wissenschaft und Technik sahen in mir plötzlich eine Figur, die ihrer Zeit weit voraus gewesen war. Das berührte mich. Denn vielleicht war genau das der Teil meines Lebens, der wirklich bleiben würde. Nicht nur Filme oder Fotos, sondern die Idee, dass Menschen mehr sein können, als andere in ihnen sehen wollen. Gesundheitlich wurden die letzten Jahre schwieriger. Ich lebte zurückgezogen in Florida und hatte nur noch wenig Kontakt zur Öffentlichkeit. Trotzdem verfolgte ich weiterhin interessiert die technische Entwicklung der Welt. Computer, Mobiltelefone und drahtlose Netzwerke verbreiteten sich überall. Und jedes Mal erinnerte mich das daran, dass unsere Idee aus den 40er Jahren weiterlebte. Nicht sichtbar für die meisten Menschen, aber überall im Hintergrund. Es war ein seltsamer Gedanke. Eine Schauspielerin aus dem alten Hollywood hatte unbeabsichtigt dazu beigetragen, eine Grundlage moderner Kommunikation zu schaffen. Etwas, das Millionen Menschen täglich nutzen würden. Im Jahr 2000 starb ich schließlich im Alter von 85 Jahren. Doch nach meinem Tod wurde meine Geschichte sogar noch bekannter. Dokumentationen, Bücher und Artikel erzählten plötzlich nicht mehr nur von Hedy Lamarr, dem Filmstar, sondern auch von Hedy Lamarr, der Erfinderin. Und genau dadurch begann mein Vermächtnis, eine ganz neue Bedeutung zu bekommen. Geboren wurde ich im Jahr 1914 in Wien und mein Leben endete im Jahr 2000 in den Vereinigten Staaten. Dazwischen lag ein Weg voller Gegensätze. Hollywood und Wissenschaft, Glamour und Einsamkeit, Bewunderung und Unterschätzung. Die meisten Menschen kannten lange nur eine Seite von mir, die Schauspielerin. Die Frau auf Filmplakaten, die elegante Schönheit aus den großen Hollywood-Filmen der 40er Jahre. Doch das war nie die ganze Wahrheit. Schon als Kind wollte ich verstehen, wie Dinge funktionieren. Technik faszinierte mich ebenso sehr wie Kunst oder Film. Vielleicht war genau diese Mischung das Besondere an meinem Leben. Denn ich passte nie vollständig in die Rolle, die andere für mich vorgesehen hatten. Hollywood machte mich berühmt. Doch die Welt der Technik gab mir etwas anderes, das Gefühl, ernst genommen zu werden. Auch wenn diese Anerkennung erst sehr spät kam. Unsere Idee des Frequenzsprungverfahrens war ihrer Zeit voraus. Jahrzehnte später wurde daraus eine Grundlage moderner Kommunikationstechnologien. WLAN, Bluetooth und viele drahtlose Systeme tragen indirekt Spuren jener Gedanken, die George Antheil und ich während des Krieges entwickelt hatten. Das erfüllt mich bis heute mit Stolz, nicht weil ich beweisen wollte, klüger zu sein als andere, sondern weil ich zeigen wollte, dass Menschen mehr sein können, als man auf den ersten Blick erkennt. Vielleicht liegt genau darin mein eigentliches Vermächtnis. Ich war nicht nur Schauspielerin, nicht nur Erfinderin, nicht nur Symbol für Schönheit. Ich war ein Mensch mit Neugier. Und genau diese Neugier hat mein Leben bestimmt. Heute erinnern sich viele Menschen wieder an meine Geschichte. Nicht nur wegen der Filme, sondern weil sie zeigt, wie leicht Menschen unterschätzt werden können, besonders Frauen in einer Welt voller Vorurteile. Doch Ideen interessieren sich nicht für Vorurteile. Sie bleiben bestehen. Vielleicht ist genau das Schönste an meiner Geschichte, dass etwas, das einst belächelt wurde, Jahrzehnte später Millionen Menschen verbindet. Jeden Tag. Any girl can be glamorous. All you have to do is stand still and look stupid. Hedy Lamarr. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.